Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher- und Tarifdschungel-Podcast von Teltarif.de.
Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe unseres Teltarif.de-Podcasts. Heute im Studio mit
Alexander Kuch
und Markus Weidner. Hallihallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Alex, wir haben einen ganz spannenden Themenmonat, also einen Schwerpunktmonat, wo wir uns einem bestimmten Schwerpunktthema widmen. Da geht es nämlich dieses Mal um Verbraucher.
Genau, es geht um die Rechte der Verbraucher in der Telekommunikation. Und es ist sehr spannend, weil ich mich da ja auch regelmäßig damit beschäftige und weil auch in der letzten Zeit wieder einiges passiert ist.
Was ist denn passiert?
Eines der wichtigsten Sachen, die wir jetzt in den letzten Wochen bekommen haben, ist das Recht auf schnelles Internet. Das ist ja eine Sache, wo wir jetzt tatsächlich seit über 20 Jahren beobachtet haben. Was machen die Politiker? Schaffen sie das endlich mal, das einzuführen? Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Es gab ja Anfang der 2000er Jahre, gab es doch schon mal so Diskussionen über einen Universaldienst, wo das schon mal diskutiert wurde. Soll man das vorschreiben, dass es ein gesetzliches Recht wird, was man auch wirklich einklagen kann? Das ist ja nie was geworden. Aber jetzt ist es soweit.
Was bedeutet denn Recht auf schnelles Internet? Das ist natürlich auch immer so ein bisschen Auslegungssache. Also ich würde sagen, schnelles Internet ist so ein Glasfaseranschluss mit einem Gigabit. Wer aber heute noch, ich will jetzt nicht sagen mit 56K-Modem, aber mit DSL, so mit 2 Mbit möglicherweise unterwegs ist, der wäre vielleicht schon froh, wenn er VDSL 25 hätte.
Genau, und darüber gab es natürlich jetzt auch jahrelange Diskussionen. Also da gab es so eine richtige Markterkundung sozusagen, wo man natürlich geguckt hat, was ist das, was die Verbraucher wirklich benötigen. Auch jetzt in der Corona-Pandemie ist ja das Homeoffice sehr viel wichtiger geworden, als das vorher war, wo wirklich viele Leute zu Hause auch einen richtig guten Breitbandanschluss benötigen. Und gleichzeitig muss man aber sagen, dass auch die Breitbandverbände, die sozusagen die Lobbyarbeit in Berlin machen, auch da immer wieder versucht haben, darauf zu achten, dass es nicht zu stark wird, also dass die Forderung nicht zu stark wird und dass man den Breitbandfirmen da nicht so viel vorschreibt. Also das, was jetzt festgelegt wurde, das ist übrigens ein toller Name, habe ich mir gedacht, Telekommunikationsmindestversorgungsverordnung, ne? Du weißt, wir sind in Deutschland. Ja, das klingt mal richtig deutsch, ne? So heißt das Ding, was jetzt verabschiedet wurde. Und da steht drin, also seit Juni 2022 ist es jetzt so, dieser Anschluss muss mindestens 10 Megabit im Downstream haben, 1,7 Megabit im Upstream und eine Latenz von höchstens 150 Millisekunden. Das heißt, wer tatsächlich an einem Wohnort wohnt oder in einer Situation ist, wo er nicht mindestens das hat, der hat ab jetzt einen Rechtsanspruch auf Internet.
Die Frage ist, wie lässt sich das einfordern? Von wem lässt sich das einfordern? Von demjenigen, wo er jetzt gerade aktuell Kunde ist? Oder kann es auch sein, dass jetzt praktisch irgendein Hauptversorger in der Region zuständig ist, um möglicherweise die Mindestbandbreite herzustellen? Wie wird das in der Praxis aussehen?
Das Verfahren kann ich gerne mal erklären. Das ist nämlich so, dass tatsächlich die Bundesnetzagentur da eine sehr wichtige Rolle spielt. Also wenn ein Verbraucher feststellt, dass er diese Bandbreite auf keinem Weg, also diese Werte, die ich jetzt gerade genannt habe, auf keinem Weg erreichen kann, also weder über DSL, über VDSL, noch über TV-Kabel-Internet, noch über Glasfaser und auch nicht über LTE oder 5G, dann muss er sich als erstes an die Bundesnetzagentur wenden. Und zwar geht er dann auf die Seite von der Bundesnetzagentur, klickt dort auf Kontakt, dann auf Anfragen und Beschwerden und dann gibt es da den Bereich Internet und Telefon. Da klickt man drauf und dann landet man beim Kontaktformular für Kundenschutz in der Telekommunikation. Und da gibt es jetzt einen neuen Punkt und der nennt sich Versorgung mit Telekommunikation. Und da können Kunden jetzt diesen Rechtsanspruch geltend machen. Da muss man also so ein Riesenformular ausfüllen. Da fragt die Bundesnetzagentur dann alles Mögliche ab. Wie ist denn die Situation bei dir? Wie ist deine genaue Adresse? Was hast du bis jetzt gehabt? Wie sind da so ungefähr die Werte auch? Und dann ist sozusagen jetzt die Bundesnetzagentur am Zug. Das ist ein Verfahren, wo es auch zeitliche Fristen gibt, wo die Bundesnetzagentur in einem bestimmten Zeitbereich sozusagen gucken muss, wer ist denn jetzt am Ort, da wo der Kunde wohnt, zuständig. Also wer versorgt dort mit Telekommunikation? Nehmen wir mal als Beispiel die Stadt Köln. Also in Köln haben wir ja natürlich die Telekom, die ist ja fast überall bundesweit verfügbar. Dann hätten wir zum Beispiel NetCologne als örtlichen Betreiber. Wir haben mit Sicherheit auch Vodafone mit dem Kabelnetz. Und genau. Und dann gibt es ja wahrscheinlich auch noch O2 mit dem Netz und Vodafone mit dem Mobilfunknetz und die Telekom mit dem Mobilfunknetz. Und vielleicht haben wir ja auch sogar noch Starlink als Satellitenanbieter. Und so guckt sich die die Bundesnetzagentur das an, welche Anbieter sind an diesem Ort verfügbar, und dann macht sie wie so eine Ausschreibung, ne? Du kennst es ja auch von staatlichen Stellen, die so eine Ausschreibung machen, also irgendwo muss was renoviert werden, und jetzt machen die eine Ausschreibung, wir bieten an, der Kunde so und so soll mit Telekommunikation versorgt werden, und dann können sich jetzt die Betreiber, die dort tätig sind, die können sich jetzt freiwillig melden.
Die Frage ist natürlich, welcher Aufwand ist so einem Betreiber oder auch dem Kunden zumutbar? Das ist ja schon seit Jahren so, dass die Telekom damit wirbt. Das ist in Einzelfällen ja auch schon gemacht worden. Ist mir selbst ein Fall bekannt. Die Telekom wirbt seit einigen Jahren dafür, Glasfaser an jeden Ort innerhalb Deutschlands zu legen.
Genau.
Voraussetzung, der Kunde zahlt den Tiefbau. Also ich kenne tatsächlich persönlich einen Kunden, der wohnt gar nicht weit von dir, entfernt, Alex, der hat tatsächlich um die 15.000 Euro in die Hand genommen und hat halt eben die paar hundert Meter vom nächsten Verteilerkasten bis zu seinem Haus bezahlt, und er hat seitdem Telekom Glasfaser. Ich meine, es kann natürlich sein, dass die Bundesnetzagentur dann möglicherweise sagt, Kunde XY, du musst jetzt Betrag Z, der halt eben auch im vier- oder fünfstelligen Euro-Bereich liegt, zahlen, und dann bekommst du dann schnell Internetanschluss. Das ist halt auch die Frage, wie ist das gewährleistet, dass man da nicht Kosten praktisch hat, die, was weiß ich, die Jahresmiete übersteigen oder wie auch immer.
Genau, bei diesem Thema liegen auch Freud und Leid ziemlich nah beieinander. Also zunächst muss man mal sagen, diese Verordnung sieht vor, dass der Kunde das selber nicht entscheiden kann, welche Technik das er bekommt. Also es gibt keinen Rechtsanspruch darauf, eine bestimmte Technik zu bekommen für den Internetanschluss. Also zum Beispiel, wie du jetzt gesagt hast, Glasfaser. Wenn zum Beispiel die Bundesnetzagentur feststellt, an diesem Ort gibt es ein sehr gut ausgebautes LTE-Netz mit, sag ich mal, schon weit über 300 Megabit oder auch ein sehr gut ausgebautes 5G-Netz mit Gigabit-Geschwindigkeit zum Beispiel, dann kann sie auch einen Mobilfunk-Provider dazu verpflichten, das bereitzustellen. Oder wie ich schon erwähnt habe, Starlink ist ja auch jemand, der zum Beispiel diese Latenzvorgaben mit 150 Millisekunden in einigen Bereichen erfüllen kann, was ja bei anderen Satellitenanbietern jetzt nicht der Fall ist. Das ist ein anderes Thema. Und deswegen ist es so, dass hier kein Rechtsanspruch auf eine bestimmte Technik besteht. Wenn zum Beispiel als einziger Anbieter tatsächlich nur Vodafone mit dem Kabelnetz verfügbar wäre, dann wäre Vodafone derjenige, der jetzt da das Große losgezogen hat. Das ist nämlich dann der nächste Schritt. Ich habe ja gesagt, die Betreiber können sich jetzt freiwillig melden auf diese Ausschreibung hin. Ja, wenn die aber alle keinen Bock haben, weil die gerade, so wie du das erzählt hast, sagen, ja, das ist ja viel zu weit weg von der nächsten Vermittlungsstelle und das würde ja einen Haufen Geld kosten. Dann ist es aber jetzt tatsächlich so, dass die jetzt durch die Bundesnetzagentur zwangsverpflichtet werden. Das ist nämlich dann der zweite Schritt. Also wenn sich keiner von diesen am Ort verfügbaren Providern, inklusive der Handyprovider, gemeldet hat, dann wird jetzt die Bundesnetzagentur im nächsten Schritt einen auswählen und wird den dazu zwangsverpflichten und sagen, du machst es. Jetzt kommt deine Frage zur Finanzierung. Dafür gibt es nämlich dann Fördergelder. Also wenn die Bundesnetzagentur einen verpflichtet, bekommt dieser Betreiber Geld vom Staat. Und es wird demnächst noch festgelegt, was der Preis ist, den der Kunde dafür bezahlen muss. Der Gesetzgeber hat dazu aber schon festgelegt, dass das ein annehmbarer Preis sein muss, also nicht mehrere tausend Euro. Wie gesagt, das ist
natürlich auch wieder ein weiter Begriff, annehmbarer Preis.
Genau, aber ich denke mal, dass es in einem Bereich liegt, der wahrscheinlich unter 1.000 Euro ist. Also das, wie gesagt, da gibt es jetzt noch keine Vorgabe. Und wie gesagt, wenn das zu teuer wäre, das kann ja die Bundesnetzagentur auch einigermaßen abschätzen, wenn die jetzt sehen würde, eine Glasfaserleitung dahin zu legen, würde mehrere tausend Euro kosten, aber gleichzeitig ist LTE so gut ausgebaut, dann wird die halt wahrscheinlich zur Telekom oder zu Vodafone oder zu O2, wird die sagen, okay, installiert mal bei dem einfach einen sehr guten LTE-Router oder einen 5G-Router, das stellen wir dem hin, der kriegt eine Unlimited Flat oder einen Tarif mit einem Haufen Datenvolumen und das ist ab sofort dem sein Breitbandzugang. Also so, ich denke, so wird es in vielen Fällen laufen. Ob jetzt Starlink da mit dem Satelliteninternet so oft zum Zug kommt, das weiß ich nicht. Aber dass wirklich, wie du jetzt gesagt hast, dass da wirklich die Schaufel in die Hand genommen wird und dass da jedes Mal gebuddelt wird, wenn jemand dieses Recht auf Internet geltend macht und dass da eine Glasfaser bis in den letzten Hof irgendwie verlegt wird, das glaube ich ehrlich gesagt noch nicht.
Das ist ja auch teilweise das Problem, du wohnst in einem Mietshaus. Anbieter X würde vielleicht einen schnellen Zugang bereitstellen. Vermieter sagt, nö, bei uns im Haus liegt aber nur Anbieter Y. Das ist ja dann auch wieder so eine Sache, wo der Mieter zwischen zwei Fronten ist. Anbieter X würde bereitstellen, kriegt aber physisch praktisch, weil er halt in der Mietwohnung wohnt, nur Internet vom Anbieter Y.
Mhm, Genau. Und so wird's halt sein in der Zukunft. Man kann tatsächlich den Anbieter dann nicht mehr frei wählen. Dieses Recht auf schnelles Internet ist tatsächlich so gestaltet worden. Auch diese ganze Praxis, wie ich das gerade erläutert habe, dass man sich da bei der Bundesnetzagentur melden muss, da ist praktisch dann das Recht auf freie Anbieterwahl besteht dann da nicht mehr, wenn die Bundesnetzagentur einen verpflichtet hat. Ich vermute mal, darauf wird es meistens hinauslaufen. Also die werden sich ja nur freiwillig melden, die Provider, wenn das wirklich jetzt einfach zu realisieren ist, dass man sagt, okay, man legt da vielleicht doch nochmal ein Kupferkabel mit einem VDSL-Anschluss für ein paar Meter und der kriegt dann halt nochmal einen VDSL-Vectoring-Anschluss mit 250 Megabit. Das ist ja wahrscheinlich dann nicht so ein großer Aufwand, je nachdem, wo das dann ist. Aber die werden sich ja nicht melden freiwillig, wenn das ein Riesenaufwand ist und wenn das einen Haufen Geld kostet, weil die Fördergelder werden auch nicht die kompletten Kosten dann decken. Aber wie gesagt, also eine Ausrede hat keiner. Es ist tatsächlich so, wer Telekommunikation in diesem Bereich anbietet, muss damit rechnen, dass er von der Bundesnetzagentur zwangsverpflichtet wird und dann muss er auch liefern. Und das mit der Finanzierung, wie gesagt, das wird noch genauer geregelt, da liegen die genauen Details noch nicht fest.
Ist natürlich auch die Frage, also der Finanzierung des Ausbaus ist eine Sache, Finanzierung des Tarifs ist eine andere Sache. Du hast es ja schon erwähnt, das kann natürlich auch ein Mobilfunkzugang sein. Wir haben es die letzten Wochen öfter bei uns auf der Seite gelesen, Stream On und Vodafone passt hinweg und die Flatrates bei Telekom und Vodafone sind weiterhin teuer. Welcher Monatspreis ist dem Kunden denn für welche Leistung zumutbar?
Ja, wie gesagt, das ist eben diese Geschichte, die Bundesnetzagentur noch nicht festgelegt hat. Aber das, was die Bundesnetzagentur festgelegt hat, ist eben kein Mindestdatenvolumen oder keine, wie soll man sagen, also keine Mindestleistung bei der Datenmenge, sondern sie hat tatsächlich nur die Geschwindigkeit festgelegt. Jetzt haben wir natürlich das Problem, es gibt ja auf dem freien Tarifmarkt, wir sind ja die Tarifexperten, wir haben ja einen Tarifvergleich für DSL und veröffentlichen jeden Monat diese aktuellen Aktionen auch. Es gibt ja kaum noch Tarife, die genau diese Mindestanforderungen erfüllen mit 10 Megabit im Downstream, 1,7 Megabit im Upstream. Du weißt ja genauso gut wie ich, dass die meisten haben mindestens 16 Megabit, die meisten fangen mittlerweile auch schon eher bei 25 oder 50 Megabit an. Im Kabel geht es ja eigentlich schon mittlerweile fast nur noch bei 100 Megabit los. Bei Glasfaser auch, da kriegst du ja eigentlich auch fast nichts unter 100 Megabit. Und jetzt ist es halt so, der Gesetzgeber hat praktisch nur diese Mindestbandbreite festgelegt, aber was der Kunde darüber hinaus bekommt, das unterliegt jetzt natürlich wieder der Verhandlung sozusagen, die er dann mit diesem Provider, der da zwangsverpflichtet wurde, also da müssen die das frei verhandeln sozusagen. Man kann natürlich sagen, okay, wir bauen die wirklich eine Glasfaser. Und dann kann natürlich der Kunde sagen, ja, okay, wir bedanken uns, ich nehme gerne die Glasfaser, ich will aber nicht mehr als so und so viel pro Monat dafür bezahlen. Da kann der Kunde sagen, okay, wir machen einen relativ einfachen Glasfasertarif mit 100 oder 200 Megabit und dafür bezahlst du vielleicht nur 30 oder 40 Euro im Monat. Aber wie gesagt, das ist dann die freie Verhandlung zwischen Kunde und Anbieter. Das Einzige, was der Gesetzgeber vorschreibt, ist, es müssen diese Mindest-Down- und Upload-Raten erzielt werden und zwar dauerhaft. Also du kennst ja das Problem, was wir auch im Kabelnetz zum Teil haben, abends, wenn die Leute dann heimkommen und sitzen am Vodafone-Kabelnetz oder am
Mobilfunk jetzt das gleiche Problem.
Kabelnetz, Mobilfunk auch, alles was halt so Shared Medium ist, ne? Und das surfen da halt irgendwie alle Leute gleichzeitig, alle wollen gleichzeitig Streaming gucken und dann bricht die Bandbreite halt ein. Da haben wir ja dieses ganze Verfahren auch mit der Breitbandmessung, wo man dann auch eine Minderung geltend machen kann. Das haben wir ja alles schon mal erläutert. Aber so darf das bei diesem Anschluss, auf den man praktisch ein Recht hat, darf das nicht sein. Also es darf nicht so sein, dass der Anschluss nur im besten Fall 10 Megabits liefert und ansonsten krebst er irgendwie vielleicht bei 1 oder 2 Megabits rum, sondern der muss diese Mindestgeschwindigkeit, die in der Verordnung festgelegt ist, die muss der dauerhaft liefern. Und deswegen denke ich, muss schon mindestens ein ADSL-Anschluss mit 16 Megabit gebaut werden, dass man dauerhaft die 10 Megabit hat. Aber ganz ehrlich, das baut ja heutzutage eigentlich niemand mehr. Also heutzutage wird ja nur noch VDSL, TV-Kabel oder gleich die Glasfaser gebaut.
Ja, wobei ja, du kennst ja die Tarife, da heißt es immer bis zu 16, 25, 50, 100 und so weiter Megabit pro
Genau.
Sekunde. Was dann tatsächlich aus der Leitung rauskommt, das war bei den bisherigen Tarifen ja tatsächlich offen. Ich meine, da gab es, glaube ich, auch irgendwelche Angaben zumindest, die der Anbieter machen musste, wie er sagen, es kommen mindestens so und so viel Mbit aus der Leitung raus, aber jetzt muss er halt dann eben die mindestens 10 Megabit pro Sekunde garantieren.
Genau, und zwar dauerhaft. Das, was du jetzt beschrieben hast, das ist ja dieses Verfahren über die Transparenzverordnung, was es schon seit 2017 gibt.
Genau.
Dass man, da hast du ja, wenn du die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die PDF-Datei aufmachst von deinem Provider, hast du ja da meistens auf der ersten oder zweiten Seite so eine schöne Tabelle, wo dann immer drin steht, unsere Anschlüsse liefern. Dann hast du drei Spalten, wo steht minimal, typisch und maximal, und dann stehen da eben diese Bandbreitenwerte drin. Und danach bemisst sich dann praktisch diese Minderungsregelung, wenn du jetzt Recht auf Minderung geltend machen willst, wenn du sagst, mein Anschluss erreicht diese Werte nicht, also vor allem die Mindestbandbreite, den niedrigsten Wert erreicht er eigentlich fast nie, dann hast du ja ein Recht auf Preisminderung oder ein Recht auf außerordentliche Kündigung. Das Verfahren bleibt natürlich weiterhin bestehen. Aber wie gesagt, dieses Verfahren gibt es nicht für diese Anschlüsse. Wenn jemand sein Recht auf Internet geltend macht, da müssen mindestens diese 10 Megabits geboten werden. Und ich denke, das wird auch so klappen, weil entweder wird das wirklich ein neu gebauter Anschluss sein, der halt wirklich gleich eine relativ hohe Geschwindigkeit hat. Oder das wird halt ein Mobilfunkrouter sein, wo der Kunde dann ein LTE oder ein 5G-Tarif dahingestellt kriegt mit einem Router und einem ordentlichen Datenvolumen oder mit einer Unlimited Flat. Dann muss er halt auch dafür bezahlen. Aber dann denke ich, werden diese Werte auch erreicht, weil sonst wird die Bundesnetzagentur nicht sowas vorschlagen. Also die wird sich natürlich dann auch die Netzabdeckung an dem Ort angucken. Und wenn die sieht, okay, da ist halt irgendwie schlechtes Netz, was nur ein paar Megabit liefert, dann wird die das ja auch nicht empfehlen.
Die Frage ist natürlich auch, gibt es eine Regelung für den Zeitrahmen? Kunde beschwert sich heute bei der Bundesnetzagentur. Dem ist natürlich auch nicht geholfen, wenn das Verfahren mit Ausschreibung und allem drum und dran dann in 5 Jahren abgeschlossen ist und in 8 Jahren wird dann feierlich der Anschluss eingeweiht.
Genau, dazu gibt es auch, da gibt es auch eine Regelung. Und zwar ist es so, dass wenn der Bürger praktisch der Bundesnetzagentur die Situation geschildert hat, dann ist es so, dass, wie ich es gesagt habe, die Bundesnetzagentur prüft erstmal die ganzen Angaben und stellt dann offiziell eine Unterversorgung fest. Das ist erstmal diese offizielle Feststellung. Es herrscht eine Unterversorgung. Also diese Werte werden nicht erreicht. Genau, dann macht die Bundesnetzagentur diese Ausschreibung. Dann ist es so, innerhalb von einem Monat können sich die Telekommunikationsanbieter melden, um das freiwillig zu machen. Meldet sich keiner, wird die Bundesnetzagentur einen verpflichten. Und dann ist es so, dass innerhalb von 4 Monaten muss der praktisch dann ein Angebot dazu machen, wie er sich das vorstellt. Mhm. Und dann muss er nach weiteren 3 Monaten damit beginnen, die Voraussetzungen zu schaffen. Also er muss wirklich sagen, okay, ich habe jetzt das und das geplant, ich fange an zu bauen oder ich rüste vielleicht den Verteiler irgendwie so um, dass ich da jetzt ein Kupferkabel oder eine Glasfaser legen kann. Und dann, wenn das passiert ist, dann muss dieses Mindestangebot, so heißt dann dieser Anschluss, innerhalb von weiteren 3 Monaten zur Verfügung stehen. Wenn wir das jetzt alles zusammenrechnen, diese ganzen Monate, die ich jetzt genannt habe, dann wird es insgesamt wahrscheinlich ungefähr ein knappes Jahr dauern. So, wenn man das jetzt alles zusammenrechnet, denke ich mal, das ist realistisch, dass die Sache dann in einem Jahr dann durch ist. Also von dieser ersten Meldung des Verbrauchers an die Bundesnetzagentur, bis er wirklich dann seinen Breitbandanschluss kriegt, schätze ich mal, dass es dann so maximal ein Jahr ist. Die Bundesnetzagentur hat da aber auch eine kleine Hintertür gelassen und hat gesagt, es darf auch ein bisschen länger dauern, wenn erhebliche Baumaßnahmen erforderlich sind. Ja, ich denke mal, das kommt wirklich nur dann vor, wenn halt wirklich auch kein gutes Mobilfunknetz da ist und wenn man wirklich aufgraben muss und wirklich eine Glasfaser legen muss auf so einen Aussiedlerhof.
Ja, das ist also ja dann, auch wieder ein deutsches dann, Problem. Warum sagt man nicht einfach, okay, da ist der Mobilfunk relativ schlecht ausgebaut, per Kabel geht auch nichts. Man könnte ja auch sagen, man bindet so einen Kunden per Richtfunk erstmal an die nächste Vermittlungsstelle an oder irgendwas. Aber irgendwie sind da die Telefongesellschaften in Deutschland nicht so richtig innovationsfreudig, wenn es um schnelle, unkomplizierte Lösungen geht, habe ich so den Eindruck.
Ja, über Richtfunkanbindung haben wir ja zum Teil vor einigen Jahren auch mal berichtet. Aber da hast du ja das Problem, dass halt wirklich eine direkte Sichtverbindung bestehen muss, dass es zum Teil auch sehr stark wetterabhängig ist. Und deswegen wird ja Richtfunk heutzutage eigentlich nur noch verwendet für die Anbindung von Basisstationen, also sozusagen für
das Backbone. Aber das Provisorium, bis da irgendein tiefer Erfolg ist oder irgendwas, der Kunde hat wenigstens schon mal was. Mhm.
Ja, müssen wir mal gucken, ob sich da sowas praktisch ergibt, dass es da wie so eine Renaissance der Richtfunktechnik gibt. Ich persönlich glaube das nicht, weil das ist eigentlich schon seit vielen Jahren ist das nicht mehr aktuell. Wir hatten bis vor kurzem hatten wir noch so eine Ratgeberseite, wo so Richtfunkanbieter drauf waren, die das ja wirklich mal direkt auch für den Endkunden angeboten haben. Ich habe die Angebote da alle mal gecheckt, aber da ist nichts mehr davon verfügbar. Also von daher, wenn es keinen Anbieter gibt, der sowas anbietet, dann kann natürlich die Bundesnetzagentur auch keinen dazu verpflichten. Die kann ja jetzt nicht irgendeinen Anbieter, der gar nicht sowas macht, dazu verpflichten, eine Technik anzubieten, die er gar nicht im Portfolio hat. Also man kann ja jetzt Vodafone, sage ich mal, nur dazu verpflichten, entweder Glasfaser oder TV-Kabel zu bauen, genau, oder LTE zu bauen. Du kannst ja jetzt nicht mal Vodafone oder O2 dazu verpflichten, VDSL zu bauen, weil die können ja gar nicht an die KVZs ran, also an die Schaltverteiler, weil da ist ja fast überall Vectoring mittlerweile, wo die Telekom oder ein anderer regionaler Betreiber sitzt. Also da ist man dann schon eingeschränkt, weil es kann ja immer bei VDSL Vectoring nur einer am Kabelverzweiger sitzen, der das dann weitervermietet an die anderen. Und von daher sind da schon auch technische Grenzen gesetzt. Also es ist eine gute Idee, was du sagst, aber ich glaube nicht, dass es realistisch ist mit Richtfunk. Ich glaube, dass es in vielen Fällen tatsächlich auf LTE oder auf 5G dann rauslaufen wird.
Ja, und wie du schon sagst, möglicherweise halt eben mit Außenantenne, wenn die Versorgung an dem Einsatzort relativ schlecht ist, wäre ja auch eine Lösung.
Genau, das ist dann eine Sache, die kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man dann je nachdem, wo man ist, wenn man da als zum Beispiel so als Aussiedlerhof auf einem freien Feld ist, macht man da halt eine relativ große Antenne aufs Dach, darunter dann den LTE-Router und dann eine entsprechende Verkabelung oder ein WLAN im Haus und dann denke ich, dann sollte das passen. Ich kenne das halt wirklich, deswegen sage ich öfters auch Aussiedlerhof, weil ich bin ja wirklich auf dem Dorf aufgewachsen und da kenne ich das halt, dass so der Ortskern ist so typisch, sage ich mal, typischer Ortskern, wo alle Häuser nah beieinander sind und dann hast du aber so drei oder vier oder fünf Bauernhöfe, die alle so mit einem Abstand von 800 Meter bis 1,5 Kilometer entfernt vom Ortskern liegen. Und das ist halt diese starke Zersiedelung, die wir in Deutschland haben, auch mit so einzelnen Höfen oder mit so kleinen Ortsteilen, die nur aus drei, vier Häusern bestehen, das alles anzubinden mit Breitband, das ist halt wirklich eine große Herausforderung. Aber ich finde, es ist ein großer Fortschritt, dass wir jetzt dieses Recht auf schnelles Internet haben. Und ich bin mal gespannt, wie die praktische Umsetzung dann klappt und was wir da auch von unseren Lesern hören, wie die das dann durchgefochten haben und was sie dann auch wirklich gekriegt haben.
Ich denke mal, wir werden weiter darüber berichten auch.
Auf jeden Fall.
Alex, ich danke dir.
Bitteschön, gerne.
Bis demnächst.
Tschüss.
Tschüss. Während wir die Podcast-Moderatoren bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.